5 Frauen. Das hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben. Ich komme eigentlich aus Mönchengladbach, das ist meine Heimatstadt. Und wir Linksrheiner sind so ein bisschen berüchtigt für unseren Humor. Aber jetzt dachte ich, hey, ihr habt ja auch einen ganz schönen charmanten Humor. Und das hat mich etwas beruhigt. Wenn ich irgendwas zu flapsig sage, bitte ich schon mal um Pauschalvergebung. Wie gesagt, als Rheinländer hat man nicht immer das optimale Gefühl dafür. Aber ich dachte, es ist auch ein guter Einstieg in unseren Text mit den 3 Hühnern, der Ehefrau und der Tochter, 5 Frauen zu Hause, weil du ja gestern gefragt hattest, wie ist das mit der Frau mit den Flügeln? Ja, Hühner, okay. Tatsächlich wollen wir heute in der Mitte der Offenbarung starten, in Offenbarung Kapitel 12. Und zwar nicht einfach nur so, wir hatten ja jetzt nur 2 Zeiten miteinander, gestern Abend und heute Morgen, und wir können nicht 22 Kapiteln in der Zeit ganz durchgehen, aber Kapitel 12 ist für mich deswegen ein sehr relevantes Kapitel, weil es nicht nur jetzt von der Aufteilung her die Mitte der Offenbarung darstellt, für mich ist da auch so eine Art theologische Mitte. In Kapitel 12, das werde ich heute versuchen zu zeigen, erklärt die Offenbarung, warum es überhaupt das Buch der Offenbarung geben muss, warum wir Bescheid wissen müssen über das, was um uns herum läuft, mit welchen Kräften wir in Auseinandersetzung sind. Und Kapitel 12 klärt auch, wie wir darin bestehen können, worauf es im Letzten entscheidend ankommt. Außerdem enthält Kapitel 12 ein paar wirklich wüste Bilder, wie zum Beispiel eine Frau mit Flügeln. Und ich dachte, da kann man schön dran zeigen, wie man mit diesen Bildern umgeht. Gestern Abend hatten wir das schon ein bisschen geübt, also Bilder zu entschlüsseln. Weiß noch jemand von gestern Abend, was ist der Schlüssel für die Bilder? Das Alte Testament, ganz genau. Und dieser Spur folgen wir jetzt auch weiter und werden uns mal anschauen, wie wir Sinn in Bilder hineinbekommen, die erstmal sehr fremd sind und teilweise auch sehr unterschiedlich gesehen werden. Die Offenbarung, Panik oder Hoffnung. Ich bin überzeugt, dass ihr ein bisschen mehr am Ende dieser Botschaft verstehen werdet, wie viel Hoffnung darin steht. Wenn nicht, dürft ihr euch gerne nachher bei mir beschweren, aber ich bin überzeugt, Offenbarung ist ein echtes Mutmachbuch. Ich bitte mal um die erste Folie. Offenbarung 12, die Verse 1 bis 2. Ich lese mal vor. Nun war am Himmel, heißt es hier, etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, unter ihren Füßen war der Mond und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus 12 Sternen. Die Frau war schwanger und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Die Offenbarung 12 startet hier mit einem Bild. Es heißt in der neuen Genfer Übersetzung, ich sah am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles. Im Text selber, im griechischen Text, wird das Wort Zeichen verwendet. Ich sah ein Zeichen am Himmel. Ihr werdet gleich merken, dass dieser kleine Hinweis wichtig ist bei der Frage, ist das jetzt ein Symbol für etwas oder ist das eine konkrete Frau? Ja. Johannes betont hier, das ist auf jeden Fall ein Symbol, es ist ein Zeichen. Diese Frau steht für mehr als nur für eine Frau. Und wir haben 3 Hinweise, um zu erkennen, was dieses Zeichen bedeutet. Und ich vermute, das kriegt ihr auch raus, das brauche ich euch gar nicht zu sagen. Hier ist von Sonne und Mond und 12 Sternen die Rede. Und es gibt tatsächlich nur einen Text im Alten Testament, wo diese 3 Dinge, 12 Sterne, Sonne und Mond zusammen auftauchen. Nämlich, ja, 15 Punkte. Josef natürlich, der Traum von Josef. Und das ist auch die einzige Stelle, wo wir das so haben. Ja? Und wofür steht im Traum von Josef Sonne, Mond und 12 Sterne? Ja, Sonne und Mond für seine Eltern. Und die 12 Sterne? Ja, genau. Deswegen sind es bei ihm auch nur 11 Sterne. Er selber als 12. Bruder wäre dann der 12. Stern. Tatsächlich, es ist die Familie von Josef, die er träumt, als Sonne, Mond und 12 Sterne oder 11 Sterne, die sich vor ihm verneigen. Und von daher ist offensichtlich diese Frau eine Anspielung auf das Volk Israel. Ja? 12 Sterne, 12 Stämme, Begründung des Volkes Israels, die Zahl 12 in der Offenbarung, ganz wichtige Symbolzahl, die sehr oft vorkommt und sich immer, nicht nur in der Offenbarung, in der ganzen Bibel, immer auf das Volk Gottes bezieht. 12 ist so eine Art Kennzahl, wo 12 draufsteht, ist Volk Gottes drin. Ja? Deswegen, ganz am Rande gesagt, hatte Jesus auch 12 Jünger. Das war jetzt kein Zufall, diese Zahl, sondern gewollt. Das war Programm. Und als es nur noch 11 sind, nach dem Tod von Judas Iskariot, machen die Apostel was? Sie wählen einen nach, obwohl sie zwei Kandidaten haben. Sie hätten ja auch sagen können, da sind wir eben 13 Jünger. Aber es ging um die Symbolzahl 12. Also diese Frau ist irgendwie ein Bild für Israel. Und sie ist schwanger und hat furchtbare Schmerzen bei der Geburt. Wir schauen hier in so einer Art Kreissaal, natürlich nicht, aber wir sehen sie bei der Geburt in furchtbaren Schmerzen. Ich habe deswegen betont, dass es ein Zeichen ist, weil wer gestern das mitbekommen hat, weiß, ich war früher katholisch. Und in der Kirche, in der ich als Kind aufgewachsen bin, da war so eine Frau dargestellt als Statue. Also jetzt als Kind habe ich das nicht so deuten können. Sie hatte so eine Art Gymnastikball unter den Füßen, das sollte der Mond sein, und Sonnenstrahlen und Sterne um den Kopf, weil in der katholischen Auslegung man diese Frau mit Maria gleichsetzt. Was man ja auch ein bisschen verstehen kann. Aber ihr werdet gleich sehen, das hier ist nicht die Geschichte von Bethlehem. Das würde nicht so ganz passen. Ich bitte mal um die nächste Folie. Noch etwas anderes war am Himmel zu sehen, heißt es ab Vers 3. Etwas ebenso Bedeutungsvolles, also ebenfalls ein Zeichen. Ein riesiger, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf jedem seiner 7 Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Das wird jetzt schon ein bisschen seltsames Bild. Ja? Wir haben also eine Art Kreissaal, eine Frau, die in Wehen liegt und dann noch einen Drachen daneben. Und damit ist auch schon klar, dass hier nicht einfach nur die Geburtsgeschichte von Bethlehem berichtet ist, weil sonst würdet ihr vielleicht zur Begeisterung der Teenager Ochse und Esel aus dem Stall entfernen und einen großen feuerroten Drachen hinsetzen, ja? Beim nächsten Weihnachten. Wie gesagt, die Kinder finden es vielleicht stark, aber das hier ist natürlich eine Symbolwelt. Der Drache wird erklärt ein paar Verse später, im Vers 9, da heißt es, dass damit der Teufel oder der Satan gemeint ist. Hier als Symbol ein Drache. Ja? Und der will das Kind fressen. Und wenn man das jetzt als konkrete Szene verstehen würde, würde man sagen, naja, warum frisst er nicht gleich die Frau? Es ist eine symbolische Szene. Ja? Es geht tatsächlich um Israel, das seinen Messias erwartet. Und es geht darum, dass der Teufel das um jeden Preis verhindern will. Die dritte Aussage, die dritte Person jetzt in dieser Szene, ist dann auch das Kind selber. Nächste Folie bitte. Offenbarung 12, Vers 5 und 6. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Das Kind wird geboren und hier gibt es nur ein Kennzeichen für das Kind. Das ist ein Zitat aus Psalm 2, Vers 9, dass es mit eisernem Zepter die Völker regiert. Später in der Offenbarung, in Offenbarung 19, wird dieser Vers auf Jesus selbst bezogen. Das Kind ist also tatsächlich Jesus Christus. Von daher kann man verstehen, dass die katholische Auslegung sagt, dann muss die Frau doch Maria sein. Ja, ist sie auch, aber es ist mehr als nur Maria. Es ist das Volk Israel, das verzweifelt wartet, dass Gott seinen König sendet, um endlich eine Herrschaft auf der Erde aufzurichten, die gerecht und fair ist, die die Probleme wirklich löst, die Menschen tröstet, ermutigt und stärkt. Das heißt, es geht auch um Maria, aber es geht um mehr als Maria. Es geht um das messianische Israel, das seinen Messias sehnlichst erwartet. Diese Sehnsucht ist verständlich, wenn man bedenkt, dass Israel im 5. Jahrhundert vor Christus im Exil war, 70 Jahre. Sie kamen wieder, sie dachten, jetzt beginnt die großartige Zeit Gottes. Stattdessen viele Kämpfe und Auseinandersetzungen. Sie wurden dann von den Griechen hart bekämpft. Das finden wir in den Makkabäerbüchern. Hatten viele Kriege mit den Griechen. Als sie die besiegt haben, gab es eine kurze Zeit der Eigenständigkeit und dann kamen die Römer. Schon wieder ein besetztes und ausgeblutetes Land. Da war die Sehnsucht, dass Gott einen Messias schickt, der endlich Freiheit gibt. Ja? Das ist die Frau in Geburtswehen. Und der Drache ist der Teufel, der diesen Messias um keinen Preis will. Der nicht will, dass Gott seine Herrschaft durchsetzt. Und jetzt können wir schon nochmal an die Geburtsgeschichte denken und überlegen, worin zeigte sich dieser Widerstand des Teufels gegen den Messias? Woran könnte man da denken? Laut bitte. An Herodes und den Kindermord zu Bethlehem. Das wäre nur ein Beispiel. Was hier auffällt ist, wir haben hier so eine Art kürzeste Jesusgeschichte, die wir jemals gehört haben. Jesus wird geboren und zu Gott hinaufgenommen. Also geboren und Himmelfahrt. Alles andere dazwischen fehlt. Es gibt keine weiteren Erklärungen. Und der Grund dafür ist, dass diese drei Personen, also die Frau, Israel, der Drache, Teufel und das Kind, Jesus Christus, dass diese drei Personen hier nur kurz erwähnt werden als Auftakt für die Fortsetzung der Geschichte. Also als Auftakt für das, was jetzt folgt. Das war also nur der erste Einstieg. Es heißt dann in Vers 7, und ich bitte mal um die nächste Folie, nun brach im Himmel ein Krieg aus. Also Jesus wird in den Himmel aufgenommen und im Himmel entsteht ein Krieg. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr, aber er unterlag. Und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Also die Auftaktgeschichte von der Geburt von Jesus und dem Drachen, der die Frau, der das Kind fressen will, es aber nicht fressen kann, dient dazu zu erklären, was jetzt im Himmel passiert. Und das ist das Wesentliche. Darauf kommt es jetzt hier an. Es gibt einen Krieg. Und da wir ja hier in einer Bilderwelt sind, stellen wir uns jetzt nicht vor, dass das so eine epische Schlacht ist, wo irgendwelche Engel und Dämonen mit Schwertern einander bekämpfen. Wir sind in einer Bilderwelt. Was hier aber deutlich wird, ist, wenn Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dann ist für den Teufel im Himmel kein Platz mehr. Dann hat er im Himmel keine Existenzberechtigung mehr. Nun, man muss natürlich jetzt erstmal fragen, was macht denn eigentlich der Satan im Himmel? Also die meisten Menschen würden ja sagen, der ist doch nicht im Himmel, der ist doch irgendwo in der Hölle, im Untergrund. Wieso war der Satan im Himmel? Und auch da hilft uns natürlich wieder das Alte Testament. Nämlich, ja, Hiob, ihr seid einfach gut. Ja? Jede Antwort ein Treffer. Hiob, ja, da haben wir tatsächlich eine Szene am Anfang vom Buch Hiob, wo der Satan im Thronrat Gottes ist. Ist für uns ein bisschen komisch. Man muss dabei bedenken, dass das Wort Satan, Shetan im Hebräischen, eigentlich erstmal nur Gegner heißt. Ja, und es ist eben jemand, der Gottes Gegner ist, aber mit in seinem Hofrat drin ist. Und in Hiob Buch sprechen sie ja dann darüber, welche Menschen beten freiwillig Gott an. Also wer liebt Gott freiwillig und Gott sagt, hey, schau dir mal Hiob an. Hiob ist total treu und ist jemand, der absolut zu mir hält unter allen Umständen. Die Antwort, die dann Satan Gott gibt, ist eine Antwort, die müssen wir mal kurz für uns persönlich überdenken, denn die ist im Hiob-Buch extremst gemein. Gott sagt, ich habe mindestens einen Menschen, der mich liebt. Und Satan sagt, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, dieser Mensch liebt dich doch nur, weil du ihn mit einem unglaublichen Reichtum bestechen musst, damit er dich lieb hat. Ja. Ihr müsst es euch mal vorstellen, ihr erzählt einem Bekannten, einem Verwandten, hey, ich habe einen echt guten Freund, der wirklich zu mir hält Und er sagt dir, du überweist ihm jeden Monat 300 Euro. Und deswegen ist er bereit, dein Freund zu sein. Hey, das tut weh, oder? Und du würdest vielleicht sagen, das ist eine völlig andere Geschichte. Der ist trotzdem mein Freund. Das ist das Gespräch zwischen Hiob und Satan. Satan sagt, Gott, niemand ist bereit, dich freiwillig zu lieben. Lieben werden dich nur Menschen, denen du unglaubliche Mengen von Belohnung dafür gibst. Eine echte, freiwillige Liebe bei den Menschen für dich gibt es nicht. Gott, du bist nicht geliebt von deiner Schöpfung. Eine sehr bittere Ansage und Gott sagt, ich werde dir das Gegenteil beweisen. Den Rest kann man dann im Hiob-Buch nachlesen. Satan im Himmel ist derjenige, der sagt, Gott, niemand auf dieser Welt verdient deine Liebe. Die Menschen lieben dich nicht. Im Gegenteil, sie haben Sünde, sehr viel Sünde sogar. Sie versündigen sich jeden Tag in Gedanken, in Worten, in Taten und auch in unterlassenen Taten. Sie haben ein Register, das ist so unübersichtlich lang, dass man es fast nicht mehr lesen kann. Ich könnte, so vielleicht die Worte Satans, Aktenordner für Aktenordner vorbringen, um dir zu zeigen, dass Uli Neuenhausen deine Liebe nicht verdient hat. Und auch jeder andere nicht. Ich weiß nicht, hat schon mal jemand den Film Bruce Allmächtig gesehen? Anscheinend gar keiner. Okay, macht nichts. In diesem Film trifft ein Mensch Gott. Ja, und es ist so ein bisschen ein Symbolfilm. Und er trifft ihn in einer großen Lagerhalle und da steht nur ein einziger Schrank drin, ein Aktenschrank mit zwei Schubladen. Und Gott sagt zu ihm, hey, da ist deine Akte drin. Und er zieht die obere Schublade auf und der Schrank ist vielleicht so einen halben Meter tief und er erwartet jetzt, dass die Schublade so 40 Zentimeter rauskommt mit ein paar Akten. Aber durch ein Wunder kommt die Schublade 30 Meter raus und drückt ihn auf die andere Seite der Halle an die Wand. Und ich dachte, ja, das ist wirklich ein starkes Bild. Wir denken, ja, da ist vielleicht die ein oder andere Sünde, über die Satan vor Gott sprechen könnte in meinem Leben. Ich fürchte, das ist einiges mehr, als wir auch nur ahnen. Ein riesen Aktenhaufen, wo Satan Stück für Stück beweisen kann, Gott, diese Menschen in Winterbach haben deine Liebe nicht verdient. Satan im Himmel. Und jetzt heißt es hier, der große Drache, Vers 9, haben wir hier noch stehen, genau, der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen, jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt, die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Also der Satan wird aus dem Himmel geworfen und jetzt mit dem Rauswurf des Satans ist Christus als König eingesetzt. Er regiert. Wie? Was ist die Form der Regierung? Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit dafür, sogar in den Tod zu gehen. Also genau wie im Buch Hiob wird auch hier vor allem die Funktion des Teufels als Ankläger hervorgehoben. Vorher in Vers 9 wird davon gesprochen, dass er der große Verführer ist. Und damit ist der Teufel in seiner doppelten Funktion der schlechteste Freund, den ein Mensch jemals haben kann. Er ist derjenige, der sich dir nähert und sagt, hey, jetzt sei doch mal nett zu dir. Gönn dir das. Du bist jetzt auch mal dran. Du kannst das ruhig machen, nehmen, dir anschauen. Das sieht sowieso keiner von der Gemeinde. Du musst auch mal an dich denken. Sei nicht so gesetzlich, entspann dich mal. Mach das einfach. Er bringt dich dazu, Dinge zu tun, wo dein Gewissen ganz klar sagt, das will ich eigentlich nicht. Und du tust sie trotzdem. Er ist wie ein Freund, der seinen Arm um deine Schultern legt und sagt, hey, Jetzt sei mal gut zu dir. Das tut dir gut. Entspann dich. Und in dem Augenblick, wo du es dann tatsächlich tust, nimmst, sagst, raushaust, was immer du da hast, ja, in dem Augenblick, wo du dich darauf einlässt, im gleichen Augenblick wird der Gleiche, der dir gerade eingeflüstert hast, hey, das ist doch gut und das tut dir gut, der wird sagen, hey, und du willst Christ sein? Und du behauptest, der Heilige Geist lebt in dir? Und du erzählst anderen Leuten von der Kraft Gottes und tust solche Dinge? Versteht ihr? Er ist beides. Er verführt uns und gleichzeitig verklagt er uns. Stellt euch mal einen Staatsanwalt vor, der dir auf der Straße sagt, hey, guck mal, das Auto ist offen. Da steckt ein Schlüssel, das kannst du mitnehmen. Mach ruhig, da kommt keiner hinter. Und 5 Tage später steht er im Gericht und sagt, dieser Mann hat ein Auto gestohlen. Ja? Und du würdest sagen, Moment mal, du selbst hast mir doch gesagt, ich soll es nehmen. Er ist Verführer und Verkläger gleichzeitig. Er ist der schlechteste Freund, den wir haben können. Aber jetzt heißt es, dass er aus dem Himmel geflogen ist, dass er seinen Job verliert, dass er nicht mehr anklagen kann. Ihm wird also diese Aufgabe genommen, uns Tag und Nacht zu verklagen. Und jetzt müssen wir einen Augenblick nachdenken. Wir sind in der Offenbarung und meistens verbinden wir Offenbarung mit dem Begriff Endzeit und sagen, das passiert irgendwann in der Zukunft. Ist das jetzt also eine Tatsache, die erst noch passieren wird? Oder ist das jetzt schon gültig? Sprechen wir hier von der Zukunft oder von der Gegenwart? Werden wir noch verklagt vor Gott? Oder darf der Satan nicht mehr anklagen? Das ist eine wichtige Frage. Sie hat ganz viel auch damit zu tun, wie wir jetzt unsere Position vor Gott verstehen können. Und dazu müssen wir jetzt mal zurück im Neuen Testament in das Buch den Römerbrief. Römer Kapitel 8. Da schreibt Paulus, Römer 8, Abvers 31, ein ganz berühmter Abschnitt in der Bibel. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und jetzt passt mal auf, Vers 33 ist die Antwort auf diese Frage, ob Offenbarung 12 Zukunft ist oder Gegenwart. Römer 8, Vers 33. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Die Freiheit von der Anklage ist nach Römer 8 Gegenwart. Sie ist jetzt für unser Leben gültig. Wenn der Satan vor Gott tritt und sagt, ich habe auch heute genug Beweise dafür, dass die Sünde von Uli Neuenhausen nichts anderes als den Tod verdient. Ich kann dir seine Gedanken zeigen, sein Herz zeigen, seine Motivation und ich fordere Gott, dass du Konsequenzen ziehst und die Strafe vollziehst, wie es gerecht ist. Dann ertönt irgendwo von der Seite im Gerichtssaal eine Stimme und sagt, Einspruch, euer Ehren. Und der Richter sagt, Einspruch stattgegeben. Und der Teufel, der Staatsanwalt, ist vielleicht verwirrt und sagt, Moment mal, das sind aber Fakten. Einspruch stattgegeben. Okay, dann habe ich noch mehr Fakten. Reden wir von gestern und vorgestern und letzter Woche. Und wieder kommt die Stimme und sagt, Einspruch, euer Ehren. Und wieder sagt der Richter, Einspruch stattgegeben. Wie kann er das? Woraus basiert dieser Einspruch? Und wieso kann der Richter, wenn er gerecht ist, dem stattgeben? Nun, dahinter steckt ein Geheimnis, das Paulus vorher im Römerbrief ausführlich erläutert hat. Und da müssen wir ganz kurz reinschauen, um zu verstehen, was hier in der geistlichen Dimension passiert. Wir gehen 2 Kapitel zurück von Römer 8, zu Römer 6. Paulus sagt in Römer 6, Vers 2, wir sind, was die Sünde betrifft, gestorben. Vers 3, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Lass uns einen ganz kleinen Augenblick mal bei diesem Gedanken bleiben. Versteht das nicht falsch? Paulus glaubt nicht an eine magische Taufe, die etwas macht, was wir gar nicht wollen. Es geht natürlich hier um den Glauben, der mit der Taufe verbunden ist. Aber er sagt, was in der Taufe passiert, ist so eine Art Beerdigung. Die Taufe ist ein Gericht über den Menschen. Ja? Das heißt, in der Weise, wie entweder symbolisch oder konkret der Mensch in Wasser eintaucht, kann man das vergleichen mit der Beerdigung, wenn ein Mensch unter die Erde begraben wird. Und dass jemand beerdigt wird, dass jemand stirbt in der Taufe, hängt damit zusammen, dass er Sünder ist. Dieser Tod ist Folge seiner Sünde, ist die gerechte Strafe für seine Sünde. Die Frage ist für uns, wieso überleben wir unsere Taufe? Also wieso sind wir immer noch am Leben, obwohl doch die Taufe das Gericht über unsere Sünde ist? Weil in der Taufe etwas passiert, was Paulus hier beschreibt, eigentlich müsstest du sterben. Das wäre gerecht. Aber in dem Augenblick, wo die Taufe geschieht, rechnet Gott den Tod seines Sohnes als deinen Tod. Das ist die Formulierung, wir sind mit Christus gestorben. Du wirst mit Christus als jemand angesehen von Gott, der für seine Sünde hingerichtet worden ist. Versteht ihr, was das bedeutet? Ihr verdient den Tod als Strafe für eure Sünde und ihr habt diese Strafe bekommen. Und ihr habt sie durch ein Wunder überlebt, nämlich das Wunder, dass in dem Augenblick, wo diese Strafe an euch hätte vollzogen werden müssen, Gott sagt, Christus ist dein Tod und du darfst leben. Paulus sagt später an mehreren Stellen mal, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Kreatur. Ich bin heute 57 geworden und wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich, naja, das ist jetzt nicht neuer geworden, sondern eher ein bisschen älter. Ich fühle mich da gar nicht so als neue Kreatur. Ja? Also meine Kinder waren schon vor vielen Jahren der Meinung, dass ich alt bin. Gut, andere sagen, die sind ja meistens älter als ich, wieso, du bist noch jung, aber wir merken ja, wir fühlen uns nicht unbedingt als neue Schöpfung, ja? Wir bauen ab. Was aber Paulus meint mit der neuen Kreatur ist, du bist in einem neuen Zustand und dieser Zustand ist, alle Fragen von Strafe, Konsequenz deiner Sünde und dem, was eigentlich Gott an dir vollziehen müsste, sind in der Vergangenheit schon geklärt. Du bist schon ein Hingerichteter. Und wenn der Satan vor Gott steht und sagt, ich möchte die Akte Neuenhausen eröffnen, dann muss der Richter sagen, Entschuldigung, was für eine Akte denn? Wir haben doch Ulrich Neuenhausen hingerichtet für seine Sünden. Und es ist sowohl in der deutschen Gesetzgebung als auch bei Gott nicht üblich, jemanden zweimal für das gleiche Verbrechen zu bestrafen. Eine Hinrichtung reicht. Das heißt, der Richter wird sagen, wir reden hier über einen Toten. Was willst du von uns, Staatsanwalt? Das ist alles längst erledigt. Und wir haben die Strafe ordnungsgemäß vollzogen. Die Akte Neuenhausen ist geschlossen. Und das gilt für jeden von euch, der in Christus ist. Die Strafe für deine Sünde ist in der Vergangenheit geschehen, an Christus. Es gibt keine Anklage mehr, die geht ins Leere. Du bist eine neue Kreatur. Nicht, weil dein Leben so wunderbar funktioniert oder weil deine Frömmigkeit so ausgezeichnet ist oder weil du so ein liebevoller Mensch bist oder so viele gute Taten tust. Das sind alles schöne und wichtige Dinge. Aber darauf basiert das nicht, sondern einzig und allein auf dem Kreuz. Ja, einzig und allein auf dem Tod Christi. Das ist jetzt dein Tod. Du bist tot. Und du lebst. Das ist, wie Paulus fortsetzt. Und so wie Christus auferstanden ist, sind auch wir mit ihm auferstanden, zu einem neuen Leben. Nur das Leben, das du jetzt lebst, egal wie alt oder jung du bist, ist ein neues Leben. Es hat nichts mehr zu tun mit dem Alten. Und der entscheidende Unterschied ist an dieser Stelle, keine Anklage mehr. Der Satan kann dich nicht mehr verklagen. Das heißt, Offenbarung 12 ist Gegenwart und gilt jetzt und hier. Wenn du also anfängst, vielleicht vor dem Spiegel zu stehen oder in deiner stillen Zeit oder wo immer du bist und du fängst an, darüber nachzudenken, dass du unzufrieden bist mit dir und dass du unglücklich bist und denkst, hey, ich genüge nicht, ich bin ungenügend. Mein Christsein ist nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich hätte gerne mehr Wirksamkeit, ich wäre gerne konsequenter. Wenn du anfängst zu jammern und dich schlecht zu fühlen und das Gefühl zu haben, hey, hat Gott mich überhaupt noch lieb? Dann hast du in dem Augenblick den Job vom Satan übernommen. Du fängst an, die Arbeit zu tun, die der Teufel verloren hat. Du verklagst dich selbst. Und dazu hast du keinen Auftrag. Paulus sagt in 1. Korinther 4, ich verurteile mich selbst nicht. Tut nicht das, was der Teufel nicht mehr tun darf. Übernehmt nicht seinen Job. Er hat ihn nicht umsonst verloren. Entschuldigung, ich spreche jetzt nicht von einer konkreten Sünde, einer konkreten Tat, von der du weißt, sie war falsch und die muss ich klären. Natürlich musst du das. Das ist aber das Geringste. Sünde zu klären ist seit Jesus Christus das Einfachste der Welt. Du gehst einen Schritt auf das Kreuz zu und du bittest um Vergebung und du lässt dir vergeben. Du beichtest deine Sünde und sie ist vergeben, sie ist weg. Oder wenn du einen Menschen verletzt hast, gehst du einen Schritt auf den Menschen zu und du bittest um Vergebung. Und es ist geklärt damit. Aber dieses diffuse Gefühl von Unzufriedenheit, von Jammern über seinen geistigen Zustand, von hey, ich hätte gerne mehr und es funktioniert nicht und ich fühle mich traurig und so weiter. Wenn das in ein Gebet mündet, dass Gott vertraut und sagt, Gott, ich bin gespannt, was du aus meinem Leben machst, Amen dazu. Wenn es aber darum mündet, dass du immer nur über dich jammerst und klagst, dann tust du den Job des Teufels. Dazu hast du keinen Auftrag. Und ich befürchte, dass Menschen, die so mit sich selbst umgehen, auf die Dauer auch mit anderen so umgehen und auch über jeden anderen unzufrieden sind. Der Pastor ist nicht fromm genug, die Geschwister in der Gemeinde sind nicht freundlich genug, nicht hingegeben genug, nicht konsequent genug, beten nicht genug, evangelisieren nicht genug, lesen nicht genug die Bibel und sind einfach nicht nett zu mir. Versteht ihr? Satan darf die Brüder nicht mehr verklagen und die Schwestern auch nicht. Wenn wir es jetzt tun, das ist nie im Leben das, was Gott sich vorgestellt hat. Also dafür hat er dem Satan nicht aus dem Himmel geschmissen, ihm einen Tritt gegeben, damit wir anfangen, teuflische Arbeit zu tun. Lass mich das mal ganz positiv sagen. Ihr als Gemeinde hier, dieser Raum, ich meine es nicht das Gebäude, sondern euch als Gemeinde, als Menschen, ist einer der genialsten Räume dieser Welt, weil er ein Raum ist, frei von Anklage. In diesem Raum klagen wir weder über uns selbst noch über andere. Wir verklagen uns nicht mehr. Wir wissen, dass wir Fehler machen. Und wenn wir merken, es ist eine Hilfe, einem Bruder, einer Schwester zu sagen, hey, du kannst dein Leben besser leben, wenn du das lässt oder das tust, dann sind wir auch gerne bereit dazu. Das Neue Testament ermutigt dazu und sagt, seid Ermutiger. Ermutigt euch gegenseitig. Ja? Und wenn es sein muss, ermahnt auch mal, gar keine Frage. Aber wir verklagen nicht. Ja. Jesus hält das ausdrücklich fest. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh irgendwo zum Kaffee in der Gemeinde und rede erstmal mit allen anderen darüber. Ja, war nicht ganz so, ne? Da geh hin und rede mit ihm, du und er alleine. Und das Ziel ist, deinen Bruder, deine Schwester gewinnen. Das ist okay, aber nicht anklagen. Und wenn wir das wirklich leben, bin ich überzeugt, dass unsere Gemeinschaft eine hohe Anziehungskraft hat. Denn es ist nicht nur so, dass Christen sich selbst verklagen. Ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, wo ich jeden Tag in der Zeitung sehe, wo unterbrochen alle möglichen Menschen allen anderen Menschen Vorwürfe machen. Ständig, immer. Wir sind eine richtige Verklagergesellschaft. Ja. Die Parteien verklagen sich gegenseitig, die Linken verklagen die Rechten verklagen alle anderen. Es ist ein ständiges Klagen. Und ich habe das Gefühl, der Teufel freut sich. Ja. Der Teufel darf euch nicht mehr verklagen. Ihr seid frei, wirklich. Alle Fragen eurer Zukunft sind geklärt. Die Antwort liegt schon in der Vergangenheit. Ihr geht es immer nur noch geradeaus auf die Ewigkeit mit Gott zu. Nichts anderes. Und selbst wenn euch das Leben nicht so gut gelingt, wie ihr dachtet, sprecht mit Jesus drüber. Das ist völlig okay. Ja. Und wenn überhaupt jemand helfen kann, ist es Jesus selbst. Ihr werdet euch nicht selber an den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Sprecht mit Jesus drüber. Und dann gebt es ab und lasst es in seinen Händen und lasst euch überraschen, was er machen kann aus eurem Leben. Aber stellt euch nicht unter ein Urteil, von dem ihr längst freigesprochen worden seid. Ich sagte ja, das ist so ein bisschen was wie die theologische Mitte. Es wird eben gesagt, dass hier mit dieser Freiheit von der Anklage die Königsherrschaft von Jesus Christus beginnt. Ich habe oft damit zu kämpfen, dass ich denke, Jesus, du bist König, wir sind Königskinder, aber was sehen wir davon in dieser Welt? Wie wirkt sich das aus? Warum hat das Evangelium nicht längst alle Menschen begeistert, mitgerissen und zu Christen gemacht? Warum bin ich selber manchmal nicht begeistert? Ja. Wieso ist das so mühselig und so schwierig? Nun, die erste Antwort ist, die Herrschaft Christi beginnt eben nicht mit Gewalt. Sie zwingt die Menschen nicht dazu, ihn ernst zu nehmen. Sie ist ein Angebot, sie ist das Evangelium. Aber dieser Punkt der Herrschaft Christi, das ist der Start. So regiert Jesus jetzt. Er verändert vielleicht nicht unseren Bürgermeister oder die Kanzlerin oder Putin oder Trump oder wen immer wir verändert haben wollen. Vielleicht tut es auch, aber was er vor allen Dingen tut, er schafft diesen anklagefreien Raum. Er befreit Menschen, die sich jetzt nicht mehr mit der Frage auseinandersetzen müssen, welche furchtbaren Konsequenzen muss ich vor Gott tragen für das, was ich getan habe. Es ist erledigt, es ist vorbei. Das Zweite, und deswegen steht das hier in der Mitte der Offenbarung, vielleicht fragt ihr euch ja schon, warum hat die Offenbarung so ein Thema überhaupt? Es heißt, der Drache ist auf die Erde geworfen und dann im Vers 12, in Offenbarung 12, darum freue dich Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt, doch wehe dir Erde und wehe dir Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und nochmal im Vers 17 im gleichen Kapitel, außer sich vor Wut darüber, dass ihm die Frau entkommen war, wandte sich der Drache gegen ihre übrigen Nachkommen, um mit ihnen Krieg zu führen, mit allen, die Gottes Gebote befolgten und sich zur Botschaft von Jesus bekannten. Er machte sich auf und trat ans Ufer des Meeres. Der Drache hasst Menschen, der Teufel hasst Menschen. Und es scheint so, dass die schlimmste Tatsache, die ihn wirklich auf die Palme bringt, die Tatsache ist, dass Gott uns liebt. Er hat alles getan, um Gott davon abzubringen, um Gott zu überzeugen, dass wir nicht liebenswert sind. Gott aber hat in Christus ein absolutes Ja zu uns. Er lässt sich nicht mehr abbringen von uns. Jetzt tut der Teufel alles, um uns als Menschen dazu zu bringen, dass wir Gott den Rücken kehren und das Ganze aufgeben. Er arbeitet an uns, er kämpft gegen uns. Hier gehört übrigens dann das Bild von der Frau mit den Flügeln rein. Wenn wir sagen, das ist das messianische Israel, dann ist es so, dass der Drache offensichtlich versuchte, die messianischen Juden, also die, die an Christus glaubten, umzubringen. Und man würde das wahrscheinlich am ehesten vergleichen mit der Zerstörung Jerusalems. Das heißt dann, dass die Frau gerettet wird auf wundersame Weise in der Wüste. Und tatsächlich wissen wir durch die Endzeitpredigten Jesu, dass die christliche Gemeinde in Jerusalem, als die Römer Jerusalem angriffen, 67 nach Christus, dass sie geflohen war in die Berge und dort überlebt hat. Das könnte möglicherweise eine Anspielung darauf sein. Nur mal als Antwort auf die Frage von gestern. Für uns aber ist wichtig, der Drache verfolgt die übrigen der Nachkommen der Frau. Und das sind wir, die nicht-jüdischen Christen. Ja. Wir leben nicht auf neutralem Gebiet, sondern unser Glaube, unser Leben als Gemeinde, unsere Nachfolge ist umkämpft. Wir haben einen Gegner und dieser Gegner ist mächtig und listig. Und er versucht auf allen Ebenen, das, was wir für Jesus tun wollen, zu durchkreuzen, unsere Nachfolge zu durchkreuzen. Er versucht alles, unseren Glauben zu schwächen, uns unser Vertrauen zu nehmen. Zum Beispiel, wie ich eben sagte, indem er uns dazu bringt, Dinge gegen unser Gewissen zu tun und dann zu sagen, hey, und das soll echter Glaube sein? Er fängt damit an, dass du an dir selber zweifelst. Lass mich das ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand betroffen ist, aber wenn da was ist in deinem Gewissen, was dich schon länger plagt und wo du sagst, das muss ich klären, sei nicht so blöd, es weiter mit dir rumzutragen. Du kannst es heute loswerden. Werde es bitte los. Ja? Lass dich nicht an diesem Gängelband vom Teufel vorführen. Du kannst Sünde hier beim Kreuz ablegen und dann ist sie weg. Gott versenkt sie ins tiefste Meer und Gott ist kein Tiefseetaucher. Der schmeißt sie nicht ins Meer, um hinterherzutauchen. Die ist weg für ihn. Ja? Und du kannst Sünde, die du Menschen angetan hast, du kannst sie mit ihnen klären. Wenn du was gestohlen hast, gib es zurück. Wenn du jemanden beleidigt hast, entschuldige dich. Und es ist geklärt. Quäle dich nicht mit Dingen, die du so leicht loswerden kannst. Sei nicht dumm. Ja? Sprich mit einem Freund oder mit einem Pastor oder mit einem Seelsorger, wen immer du findest. Sprich, gib es weg und lass dich befreien. Und dann genieße deine Freiheit als Christ. Ja? Das andere aber ist, Satan hat noch viel mehr Möglichkeiten, uns das Leben schwer zu machen. Viel mehr. Wir haben eben Römer 8 gelesen. Ich gehe nochmal in Römer 8 und da heißt es, im Rahmen von dieser Freiheit von der Anklage, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann es danach von Christus und seiner Liebe trennen? Und jetzt achtet mal auf die Aufzählung. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, schreibt Paulus. Und doch, Vers 37, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Versteht ihr, die Offenbarung ist geschrieben für Menschen, die in Krisen kommen, die wirklich mit ihrem Lebensschiff ins Schlingern kommen, deren Glaube erschüttert wird, weil sie nicht verstehen, dass das Leben so negativ läuft, wie sie es erleben. Für diese Menschen ist es geschrieben und Paulus sagt, was kann dich denn trennen von Gottes Liebe? Not, Angst, Hunger, Schwert, Verzicht? Und ich würde sagen, hohoho, langsam, das ist aber schon eine Horrorliste, oder? Also zumindest möchte ich nicht alles auf einmal haben. Aber es ist so, wir werden nicht verschont von diesem Leben. Wir sind nicht hier, um in einem bequemen Ledersessel durchs Leben zu gleiten. Wir sind mittendrin und es erwischt uns teilweise hart und brutal. Und wir leiden darunter. Ich habe mehrere kranke Mitarbeiter bei uns in Wiedenest und ich kann nicht verstehen, wieso sie nicht sofort wieder gesund werden. Es ist Leiden und wofür ich bete, ist nicht nur, dass sie gesund werden, ich bete auch, dass sie ihren Glauben nicht verlieren. Jesus betet so für Petrus, als er weiß, es kommt die härteste Prüfung für ihn, betet er nicht, dass es nicht passiert, sondern er betet, ich bete, dass sein Glaube nicht aufhört. In all dem aber, sagt Paulus, tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Wir sind jetzt schon Sieger in diesem Kampf, obwohl der Feind überlegen ist. Und das will ich versuchen, euch mit einem Bild ein bisschen nahe zu bringen. Ich weiß nicht, ist jemand von euch Fußballfan von irgendeinem Verein? Oh, jetzt müsst ihr euch outen, ja. Welcher denn? Mainz Bayern, okay. Gibt es auch einen Verein, der nicht in der ersten Bundesliga ist? HSV? Echter HSV. Okay, ich entscheide mich jetzt mal für Kaiserslautern, ja. Es hätte jeder Verein sein können. Also, Kaiserslautern spielt gegen Bayern München. Ja? Wer hat da O gesagt? Die Bayern, selbstbewusst, natürlich, klar, ist so eine Art Trainingsspiel. Ne? Die kommen zusammen in der Allianz Arena, erste Halbzeit. Stand nach der ersten Halbzeit 25-0 für Kaiserslautern. Warum lacht ihr gerade? Okay, 25-0 für Kaiserslautern. Die Mannschaften gehen in die Halbzeitkabine. Bei den Bayern hört man den Schrei des Trainers bis über den Platz. Der ist so sauer. Er macht diese Mannschaft rund. Er bläut ihn ein, wenn ihr nicht in der zweiten Halbzeit alles rausholen werdet, was geht. Ja? Und so weiter. Ihr könnt euch das vorstellen. Ja? Es tobt in der Kabine der Bayern. In der Kabine der Kaiserslauterer, gute Stimmung, ja? Entspannung. Zweite Halbzeit. Die Kaiserslauterer wissen, das Spiel ist gewonnen. Kein Problem. Die Bayern wenden jeden schmutzigen Trick an. Jede Blutgrätsche, jeder Nierenschlag, wenn der Schiedsrichter nicht hinguckt. alles, was möglich ist. Nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit ist jeder Kaiserslauterer Spieler am Humpeln. Ja. Aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Dem Lächeln des Siegers. Denn er weiß, warum er humpelt. Weil der Gegner so wütend ist, dass er schon verloren hat. Das ist das Bild, das ich euch mitgeben möchte. Wir kriegen unsere Schläge ab als Christen. Und manches tut weh und mehr weh, als wir erwartet haben. Manches nimmt uns wirklich mit. Wir fangen an zu humpeln. Es hat nicht die Dynamik, die wir uns gewünscht hätten. Wir hatten uns das Leben vielleicht anders vorgestellt. Besser, größer, schneller, weiter. Ja. Aber wir humpeln mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Die Tatsache, dass die Dinge so schwierig sind, zeigen an, dass es einen Verlierer gibt, der fault. In übelster Weise. Wir haben einen Gegner. Und den können wir nicht überschätzen. Der ist schon mächtig, der kann viel. Wir haben einen Gegner und deswegen laufen Dinge nicht glatt. Aber wenn wir merken, wie schwierig es ist, haben wir gleichzeitig damit ein Signal, hey, er kann uns nicht mehr bei Gott verklagen. Er kann nichts mehr gegen uns vorbringen. Er hat keine Chance mehr. Er weiß jetzt schon, dass er verloren hat. Und das ist letztlich die Geschichte in der ganzen Offenbarung, wie der Satan verliert und verliert und verliert. Er weiß jetzt schon, dass er verloren hat. Deswegen nimmt er jeden Tritt wahr, den er dir versetzen kann. Jeden Nierenschlag, jede gemeine Versuchung, jede Möglichkeit, dich zu erschüttern und dir dein Vertrauen auf Jesus zu nehmen. Aber du kannst dabei lächeln und sagen, es tut zwar weh, aber es ist der Schmerz, den ich empfinde, der Schmerz eines Siegers. Ich werde diesen Kampf nicht mehr verlieren. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen, fragt Paulus. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, und jetzt achtet mal auf die Aufzählung und haltet mal im Hinterkopf, dass es in Offenbarung 12 um die Macht des Satans geht. In Römer 8, Vers 38. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Satan kann euch nicht mehr von der Liebe Gottes trennen. Ihr seid Sieger. Im Moment humpelt ihr noch, aber wenn das Spiel vorbei ist, steht er auf dem Siegerpodest und er feiert. Und ihr wisst jetzt schon, dass ihr da stehen werdet. Ja. Wenn in der Schrift im Neuen Testament von den Angriffen des Satans die Rede ist, kommt fast immer der Ausdruck, Epheser 6 zum Beispiel oder auch Petrusbrief, steht fest. Steht fest im Glauben. Seid trotzige Nachfolger Jesu, trotz den Erschütterungen eures Lebens. Glaubt trotzdem. Ich finde das wunderbar ausgedrückt in dem Lied Jesus, meine Freude. Ich habe euch das mal mitgebracht. Dort heißt es, ich weiß nicht genau, welche Strophe das ist, unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünde und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu. Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht, Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Trotz dem alten Drachen, das will die Offenbarung. Lass dich nicht einschüchtern. Lass dich nicht vom Drachen an den Gängelband von irgendeiner Sünde führen, die du nicht bekennen willst. Brich damit und dann genieße deine Freiheit. lass dir nicht einreden, dass dein Christsein immer noch besser, schöner, größer, weiter, schneller sein könnte. Klar, immer kann alles besser sein in unserem Leben. Aber es muss es nicht sein, damit Gott dich liebt. Es hat damit nichts zu tun. Ja? Es ist schön, wenn du dich entwickelst und ich wünsche dir Wachstum. Du wirst das wollen und spätestens, wenn du im Himmel bist, wirst du froh sein, dass du gewachsen bist. Aber die Frage, ob du genügst, die ist beantwortet. Du bist ungenügend. Punkt. Und Christus genügt für alles in deinem Leben. Es ging nie um dich. Es ging immer um Jesus. Und es ging nie darum, wie gut du dastehst. Es ging immer darum, dass Jesus gut genug ist für dich. Und es ging nie darum, wie gut dir die Dinge gelungen sind. Es geht nur darum, dass Jesus alles vollbracht hat, alles zum Ziel gebracht hat. Du brauchst dich vor nichts mehr fürchten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen trotzigen Glauben, trotz dem alten Drachen. Ja. Gott mit euch, er segne euren Glauben und stärke euch. Amen.